herzlich willkommen bei einer Spezialausgabe des Spielverlagerung Podcasts. Heute beschäftigen wir uns einzig und allein mit dem Thema der Woche, und zwar der Spielverlagerung Woche, nämlich die falsche 9. Bei mir begrüße ich die beiden großartigsten Kollegen dieser Erde, vielleicht auch des Universums. Das werden wir erst sehen, wenn der Baumgartner oben war. Der René Marek und der
Ach,
Martin
komm,
Hafel.
Du könntest meinen Namen nicht sagen.
Wie lautet er denn richtig?
Maric. Bis jetzt Maric. Hast du das immer richtig gesagt.
Ja.
Hab ich?
Ja.
Also auf einmal. Haben sie dir bei der Zeit ausgetrieben, wie man einen Namen ausspricht?
Bei der Zeit haben sie mir alles ausgetrieben.
Darfst du das sagen? So in der Öffentlichkeit?
Nein,
oder?
Es war eine amüsante Bemerkung. Okay. Nein, also wir beschäftigen uns heute mit der falschen 9. Wir sind heute theoretisch unterwegs. Erstmal die Frage an den Experten René Maric.
Danke.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem hängenden Spitze und einem falschen Neuner? Jetzt mal für einen Laien gesagt.
Also die falsche Neuner ist eben nominell der Mittelstürmer. Und das sieht man dann auch in der Bewegung genau. Das heißt, der hängende Stürmer geht nicht nur tiefer, sondern der hat auch nicht wirklich diese Bindung zu dieser zentralen Position. Und die falsche Neun ist ja nicht durchgehend hinten und kommt gelegentlich nach vorne, sondern sie bewegt sich eigentlich durchgehend in vertikalen oder diagonalen Linien, wie es eben Messi macht. Der steht ja manchmal im Pressing unbeteiligt vorne rum oder auch im Kombinationsspiel, lässt sich manchmal ein Aufbauspiel nach hinten fallen, weicht manchmal auf den rechten Flügel aus. Das heißt, der hat eine Bindung zu dieser zentralen Mittelstürmerposition, auf der er nominell aufgestellt ist. Der hängende Stürmer hat dies nicht. Und normalerweise ist der hängende Stürmer auch eher horizontal und diagonal veranlagt um einen Mittelstürmer herum. Deswegen ja auch bei Van Gaal gab es.
Lässt er sich auch hängen.
Ja, und weswegen es auch als Van Gaal bei Bayern war, auch die Bezeichnung Schattenstürmer für Thomas Müller gab. Also Louis van Gaal, nicht dass mir der Kollege TR später den Hals umdreht. Also das ist, glaube ich, der größte Unterschied, den man eigentlich auch als Laie erkennen dürfte.
Wann sollte man mit einem falschen Neuner spielen, eurer Meinung nach?
Nun, wenn man auf Ballbesitz ausgelegt ist und mehr Zugriff auf die Flügelstürme vielleicht Richtung Tor haben möchte und auch einfach ein Mann mehr im Mittelfeld, der kreativ ist, hängt zumindest von der falschen Neuner ab, die sollte normalerweise kreativ sein, sonst bringt sich das ziemlich wenig. Ich glaube, das dürften die Hauptgründe sein. Also Martin, wie siehst du das?
Also ich denke, prinzipiell eine Station vorne zu haben, also keine Station vorne zu haben, die man im Aufbauspiel oder im Kombinationsspiel quasi ignoriert, also nicht den klassischen Mittelstürmer zu haben, ist, denke ich, ein Vorteil, einfach weil es dadurch deutlich mehr Verbindungen und Dreiecke in der gesamten Formation gibt. Wenn man mit einem richtigen Mittelstürmer spielt, ist einfach so, dass ja die ganzen Kombinationswege zu ihm und von ihm weg sind quasi ungenutzt und damit lässt man ja viel spielerisches Potenzial liegen. Und ich denke, da liegt einer der größten Vorteile der falschen Neuen. Es fehlt einem einfach, gerade im Zentrum ist es ja am wichtigsten, möglichst viele Möglichkeiten zu haben, möglichst viele Stationen zu haben. Das ist ja auch der große Vorteil des Zentrums und der Raum zentral vor der gegnerischen Viererkette ist ja der, aus dem man die gefährlichsten Angriffssituationen eigentlich erzeugen kann. Und wenn man gerade in dem Raum auf Verbindungswege, Kombinationsmöglichkeiten verzichtet, schwächt man sich natürlich extrem und daher ist denke ich, die falsche 9. Wenn man in der Lage ist, damit zu spielen, hat die eben extrem viele Vorteile, weil man sehr viel vielfältiger wird in diesem Raum.
Denkst du nicht auch, dass die falschen 9 auch die Flexibilität und auch die Fluidität im Mittelfeld erhöht? Also weil man da einen zusätzlichen Spieler hat, dass die anderen Spieler weiter auf die Flügel ausweichen können, ohne dass das Aufbauspiel oder einfach das Ballbesitzspiel versackt und in eine Sackgasse gerät. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt für Barcelona. Ich habe ja im Zuge dieser Woche, falsch nein, habe ich mir das Spiel zwischen Real und Barcelona, das 2-6 angesehen und auch andere Spiele von Barcelona für meinen Artikel zu Guardiola. Und da hat man gut gesehen, wenn als Messi sich gegen Real, er ist ja erst ab der 5. Minute wirklich in die Mitte gegangen, davor war noch Eto'o in der Mitte. Und er ist auch im Laufe des Spiels immer öfter nach hinten gegangen und auch tiefer gegangen, also bis er sich an die Rolle gewöhnt hat. Und da gab es ein paar Szenen, ich glaube, das war dann fast schon in der zweiten Halbzeit, das waren für mich ein paar Schlüsselszenen. Da hat man nämlich gesehen, was das wirklich zur Folge hat. Davor mussten Xavi und Iniesta ziemlich, ziemlich präzise agieren in ihren Bewegungen. Ich habe von Xavi, glaube ich, selten so viel Fehlpässe gesehen wie in dem Spiel, obwohl sie eben wirklich sehr gut gespielt haben und auch so hoch gewannen. Und als Messi dann da war, hatten sie einfach einen, wo sie konnten den Ball spielen, der hatte eine gute Technik, der konnte den Ball fallen lassen. Sie konnten sich auch viel weiter bewegen, dann war Iniesta halb links zu finden, dann ging er weiter nach vorne. Xavi hat ab und zu einen Vertikalspin gemacht in die Tiefe, hat auch teilweise als zweiter Stürmer gepasst. Die haben nämlich eigentlich im 4-1-4-1 gepasst in diesem Spiel, das fand ich auch sehr interessant. Später ging Iniesta dann auf den linken Flügel, da war dann sowieso die Mannschaft sehr flexibel und fluide dann. Die haben dann auch nicht mal Chancen zugelassen eigentlich für Real in dieser Schlussphase, was auch an Real lag. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, um Barcelona zu verstehen, wie wichtig es ist mit Iniesta und mit Messi auf diesen Halbpositionen zwischen den Linien, dass diese zwei Spieler haben, die immer wieder den Ball weiter zirkulieren lassen können und dadurch auch die Fluidität erhöhen, dass mal Fabregas nach vorne geht, Xavi oder eben auch einer der beiden, ein Flügelstürmer, sonst wer. Also ich denke, das ist eigentlich der größte Vorteil, der auch nicht wirklich ins Auge sticht, sondern erst, wenn man ein paar Aktionen sieht, wo sie eigentlich in der Sackgasse sind und auf einmal haben sie eine zusätzliche Bewegung, können das Spiel dann mit einem zentralen Mittelfeldspieler teilweise breit machen. Das gibt es eigentlich sonst, sehe ich das nur bei Bayern mit Schweinsteiger, die das aber nicht so hoch machen können, weil sie eben nicht einen zusätzlichen Spieler von vorne haben, sondern eher auf den Seiten und ja.
Bayern hat ja mit Schweinsteiger zum Beispiel, also Schweinsteiger geht ja auch nur auf den Flügel eigentlich, wenn neben ihm einer steht, der ihn noch absichert. Und deswegen hatten sie ja auch Anfang der letzten Rückrunde so große Probleme, als sie mit Schweinsteiger, Groß, Müller gespielt haben, wo Müller auch sehr nach vorne orientiert war und dann noch Gomez dort. Dadurch, dass Gomez und Müller sich beide nicht so richtig nach hinten orientiert haben, wurden quasi Schweinsteiger und Groß auf ihren Positionen festgepinnt. Deswegen hatte daraus aus diesem Gedanken heraus entstand damals dieser Artikel von mir zu, ob Gomez vielleicht mehr zum Flügel gehen sollte, was ja auch dann, da können wir vielleicht dann nochmal diskutieren im Kontext der falschen Neun. Einfach damit man quasi, wenn ein Spieler in die Zehnerräume oder in die Achterräume zurückfällt von anderen Positionen, dann verdrängt er ja quasi die Sechser, beziehungsweise stößt die Sechser auch zu Bewegungen an. Und wenn die Sechser nicht in den nahen Räumen solche anstoßenden Bewegungen sozusagen haben, neigen sie dazu, sehr, sehr statisch zu werden. Und dadurch wird das ganze Spiel vorhersehbar und verliert den Fluss. So. Das ja, fehlt.
Also,
es kommen die Wechselwirkungen abhanden. Von daher ist die falsche Neun auch in dem Sinne sehr wichtig, dass einfach im Aufbauspiel die Beweglichkeit gesichert wird.
Ja, das sehe ich auch so. Also bei Bayern, das glaube ich auch, wieso Heinkes Kurs so gut findet und auch Martinez wollte, denn Martinez kann absichern, wie es Gustavo tut. Ermöglicht dadurch diese Bewegung von Schweinsteiger nach rechts oder auch nach links auf dem Flügel. Kurs macht das dann gegenüber. Das heißt, man kann das Spiel nicht so einfach zustellen, indem man dann einfach Richtung Schweinsteiger zumacht. Und sie haben mit Martinez jemanden, der den Ball auch ohne die beiden zirkulieren lassen kann und trotzdem absichern kann und defensiv stark ist und auch mit nach vorne gehen kann und ja, einfach einen kompletten Spieler. Ich glaube, das ist auch der Grund, wieso er Heinkes sehr, also Kurs, trotz vieler Kritik sehr oft spielen lässt und auch sehr oft hinter den Spitzen.
Ja, denke ich
hinter
auch.
Hinter den Dreistürmern.
Um da jetzt nochmal einzuhaken in die Frage, welches Team könnte denn überhaupt mit einer falschen Neun spielen? Erstmal das als Frage, die als nächstes kommt, aber nach einem Schritt zurückgehend. René, du hast in deinen Artikeln jetzt innerhalb dieser Woche mehrfach so angedeutet, dass Ballbesitz für eine falsche Neun sehr wichtig ist. Könntest du diesen Punkt nochmal ausführen? Also wieso kann man ohne Ballbesitz so schwer mit falscher Neun spielen?
Wenn man auf Konter spielt, man hat den Ball nur für kurze Momente und der Stürmer sollte nominell die Sturmspitze sein, da kann er sich schwer schnell zurückfallen lassen, das Aufbauspiel umgesehen und wieder vorne sein. Das heißt, irgendwo würde was fehlen. Wenn man Ballbesitz hat, dann kann er sich nach hinten fallen lassen, kann er sich auch die Räume suchen. Das ist nämlich sehr schwer, wenn man schnell irgendwo sein muss, dann eine gute Aktion machen muss und wieder schnell woanders sein muss. Das ist eine Mammutaufgabe. Und das ist einfach sehr nachteilig, auch für die Mannschaft, weil die falsche 9, wie wir vorher gesagt haben, ist für die Fluidität des Mittelfelds wichtig, für die Flexibilität in der Positionsbesetzung. Und wenn man schnell umschaltet, dann gibt es ja nicht wirklich viel Bewegung, sondern man sucht in der Formation der Balleroberung, sucht man dann den schnellstmöglichen Weg nach vorne. Das heißt, man positioniert sich nicht im Aufbauspiel, wie es am besten passt, sondern eigentlich schon bei der Balleroberung, das heißt, indem man gewisse Spieler zocken lässt oder ähnliches. Und das kann man mit der falschen 9 nicht wirklich dann verbessern. Es wird dann eher nachteilig, weil dann, man stellt sich vor, ein Spieler lässt sich fallen als falsche 9 nach hinten, um das Spiel aufzubauen, weswegen ich auch die falsche 9 nicht falsch bezeichnen würde, sondern eine tiefe spielmachende 9 oder auch eine hohe spielmachende 9 wie Ibrahimovic. Die lässt sich fallen, aber der Ball kommt nicht zu ihr, weil sie von wem? Vom Sechser des Gegners, der übernimmt eine Manndeckung und auf einmal kommt der Ball eben nicht zu ihr, sondern rechts über den Flügel auf den Flügelstürmer und der hat dann keine Anspielstation in der Mitte. Das wäre dann sehr kontraproduktiv und das würde auch die Vorteile der falschen 9 nicht zur Geltung bringen, wenn man damit spielt. Sie wäre auch einfacher dagegen vorzugehen, das wäre viel einfacher. Man spielt ja normalerweise in der Abwehr mit, dass man ein oder sogar mehrere Feiermänner hat in der Verteidigung und da kann der Gegner dann bei Kontern ziemlich einfach zustellen, weil die spielen ja auch so. Die haben ja auch dann zwei, drei Verteidiger hinten, die nicht mit nach vorne gehen, sondern absichern. Da kann einer problemlos mit der falschen 9 mitgehen. Da fehlt einfach diese Barriere, die es sonst gibt, wie ich auch in diesem Artikel eben zu Guardiola ausführe. Diese Barriere, die Sanchez erstellt durch seine Zahlläufe, die kann man ohne Ballbesitz nicht erstellen.
Ich denke auch einfach, ganz grob kann man es einfach so beschreiben, dass ja ein Konter ist einfach ein Angriff in eine Richtung. Du gehst die ganze Zeit nur nach vorne. In so einem Angriff auf einmal zurückfallende Bewegungen in die andere Richtung zu haben, da kommt man ja schon drauf, dass das irgendwie kontraproduktiv ist. Es läuft einfach in die falsche Richtung und die gegnerische Mannschaft rückt bei einem Konter ja nach und deswegen wird dann die falsche 9 auch aufgefangen. Also es gab auch viele Spiele von Barcelona, wie zum Beispiel gegen Betis Sevilla, da haben wir auch einen Betis Sevilla, haben wir auch einen Spielbericht auf der Seite, wo das ein Problem wurde, einfach Messis falsche 9, weil er sich den Ball im Konter tief abholt und dann in dem Moment aber die gegnerischen Sechser zurückkommen und er dann von den Sechsern rückwärts gepresst wird, während er aber nicht den Ball schnell weiterverarbeiten kann, weil die Flügelspieler nach außen sind. Ja. Und diese gegensätzliche Bewegung ist im Konter kontraproduktiv. Und wenn man eigenes Ballbesitz spielt, also auf eigenem Ballbesitz spielt, dann steht der Gegner in einer festen Defensivformation. Der Gegner hat keine Rückwärtsbewegung in dem Moment, wo er schon am Strafraum hinten eingepfercht ist, sondern steht fest. Und in dem Moment, wo der Gegner steht und ich dann quasi Positionswechsel oder Dreieckswechsel mache, dass einer kurz kommt und andere in die Tiefe gehen, da habe ich einen Bewegungsvorteil. Der Gegner steht und ich komme mit Bewegung und habe gleichzeitig aber die Raumkontrolle, ja, also es ist problematisch, wenn ich nur nach vorne renne mit drei Leuten in der Situation, dann habe ich plötzlich nur noch im Mittelfeld zwei Leute, verliere vielleicht den Ball, werde ausgekontert und durch diese Kontrastbewegungen quasi, dass einer zwar in die Spitze geht, aber dann auch noch einer kurz kommt, behalte ich gleichzeitig die Raumkontrolle, habe die richtige Anzahl von Spielern in den richtigen Zonen, habe ausreichende Verbindungen, habe gute Abstände und gleichzeitig habe ich einen Bewegungsvorteil. Also ich erschaffe gegen den stehenden Gegner einen Bewegungsvorteil, während im Kontermoment ist der Gegner ja in Bewegung. Da kann ich keinen Bewegungsvorteil erschaffen. Da muss ich versuchen, den Raumvorteil zu nutzen, den ich habe, so schnell wie möglich und so linear wie möglich.
Und ein individualtaktischer Aspekt ist ja auch das Sichtfeld der Falschen. Wenn die zurückkommt, blickt sie nach hinten. Ein Konterspiel kannst du dich nicht richtig nach hinten bewegen, dass du quasi ein halbes Sichtfeld hast, wie es ja üblich ist, als in einer Totalposition. Die blickt nach hinten zum eigenen Tor, die sieht nicht, was hinter ihr geschieht und in dieser Geschwindigkeit ist es auch sehr schwer, dies durch Blicke über die Schulter wettzumachen. Und eben da passiert es oft, dass sie die eigenen Konter etwas unterbricht, verlangsamt oder eben querspielt und nicht nach vorne, was ein Nachteil ist. Wir haben ja auch, glaube ich, mit dem User Tank mal diskutiert in einem Podcast, dass Barcelona eigentlich immer weniger kontert, oder eigentlich bis eben jetzt Villanova gekommen ist, immer weniger und weniger und weniger konterte.
Sogar bewusst auf Konter dann verzichtet hat in manchen Situationen. Die eben Spanier wegen, auch, das war auch ein, genau. Ein Aspekt vom Spanien-Italien-Spiel zum Beispiel, also vom ersten, was 1-1 geendet ist, dass Italien teilweise bewusst Konterräume, also im Zehnerraum besonders Räume freigelassen hat im Offensivspiel, wo Spanien hätte reinkontern können, aber Spanien war einfach personell nicht so besetzt, dass sie kontern wollten und deswegen sind dann die Konter, obwohl die Räume da waren, sind besetzt. Also man macht dem Gegner damit auch das eigene Offensivspiel leichter, wenn man selber nicht kontern kann oder will.
Ja, das war auch, genau darauf wollte ich hinaus, man kann nicht kontern, deshalb gibt man die Konter auf, spielt ein Ballbesitzspiel und kann eben dann die Vorteile der falschen Neun nutzen. Aber um diesen Effekt, den du geschildert hast, mit dieser einer beweglichen Formation, ist ja auch das, wieso ich eben auch die Defensivfluidität erwähnt habe und wieso auch mit einer fluiden 3-5-6 gut gegen Barcelona vorzugehen ist und auch mit viel Passing, in beide Richtungen auch Gegenpassing, weil eben die Formation beweglicher ist und man dadurch die Gegner unter Druck setzen kann, sie zu schnellen Spiel zwingen kann und eben dieser verlangsamte Effekt besteht. Und auch eben, weil man aus dieser Bewegung heraus gegen die falschen Neun vorgehen kann. Das sind gleich zwei Punkte, die vorteilhaft sind. Ich denke, das ist auch der Grund, wieso das besser funktioniert als andere Formationen. Ich glaube, ich habe mit dir mal diese Statistik besprochen, dass Barcelona prozentuell gesehen, relativ gesehen, die meisten Punkte verloren hat gegen Mannschaften, die hoch gepasst haben, die aggressiv gepasst haben und die flexibel aufgestellt waren. Das glaube ich, habe ich in der Basisform mal gefunden. Ja, ich habe es entweder dir oder Tim gezeigt. In einem Barcelona-Forum hat das, glaube ich, alles. FCB, der ist in einem Barcelona-Forum aktiv. Da habe ich das gesehen, da hat ja die Spiele angeguckt. Da hat die dann nach Gegnern kategorisiert. Die tief gespielt haben, ob die ganz vorne gepasst haben, ob die tief gepasst haben und ob die beweglich waren oder nicht. Quasi, ob sie Barca-ähnlich waren oder nicht in der Formation, nicht in der Spielphilosophie. Mhm. Und wie viel Prozent sie da Punkte erobert haben gegen Barca. Die haben sehr oft unentschieden gespielt gegen Barcelona und haben eigentlich echt viele Punkte erobert, aber ich glaube, es gab in den 3 Jahren nur 20 Gegner, 20 Spiele, wo es das gab und viel, viel mehr mit tiefen Mannschaften. Dass da dann Siege rauskommen oder solche Unentschieden, die wie ein Sieg sind, das ist dann klar, weil die haben ja auch viel mehr Möglichkeit dazu.
Ja, das ist ja der große Mythos, die völlig falsche Beurteilung von Barcelona, dass immer gesagt wird, ja, man muss gegen die tief stehen, weil mal eigenen Strafraum vernageln, dann hat man eine Chance. Und darauf wird ja immer dabei wird immer wieder das schöne Interspiel rausgekramt, wo Mourinho Barça im Champions League Finale rausgeworfen hat zu neunt in dieser Champions
League Halbfinale.
Ja. Oder? Was habe ich gesagt?
Finale.
Ach so, ja, Halbfinale natürlich. Wo sie im Rückspiel sich nur am eigenen Strafraum rausbolzen, wo Mourinho nachher meinte, sie wollten gar keinen Ballbesitz, sie haben nur noch verteidigt, die haben den Ball absichtlich weggeschenkt, bla bla.
Das aber sie hatten ein 3-1 zu verteidigen aus dem Hinspiel. Also
ja,
das wird auch deswegen falsch gesehen.
Sie haben ganz
im
konkret
Hinspiel das Spiel haben
verloren.
Sie haben
das Spiel verloren. Das ist die verklärteste Sache der jüngeren Fußballhistorie, glaube ich, dass das als positives Beispiel gegen Barcelona rausgekramt wird, wo die Mannschaft, die das gemacht hat, tatsächlich gegen Barcelona verloren hat und sogar mit etwas Pech auch 2-0 verloren hätte.
Das ist aber jetzt auch ein bisschen falsch gesehen von dir, weil sie haben ja zwar verloren, aber sie haben ja den Vorsprung verteidigt, den sie sich durch Pressen erspielt haben.
Ja, darum geht's ja.
Darum ja, klar, aber es
also
ist halt
du kannst das nicht.
Sie haben nicht verloren in dem Sinne. Sie haben zwar das Spiel verloren, aber sie haben.
Nein, sie haben verloren. Sie haben das Spiel verloren. Sie haben mit diesem Ansatz haben sie verloren.
Ja, das Spiel haben sie verloren, aber sind ja weitergekommen.
Also ja, aber in dem Kontext muss man es ja sehen. Und den Vorsprung hatten sie ja rausgespielt, indem sie aggressiv draufgegangen sind. Da haben sie nicht hinten drin gestanden. Das ist einfach, also es ist falsch. Wenn du ein Spiel 3-1 gewinnst und das zweite 1-0 verlierst und dann wird nur über das zweite geredet und der Ansatz aus dem zweiten wird hochgelobt, das ist ja völlig, völlig vorbei. Also,
hat das jemand gemacht? Da hatte ich nie das Gefühl. So
doch, wurde ganz oft gemacht.
Das 2-1 hat doch noch nie jemand etwas gesagt.
Ja, niemand weiß, wie Inter im Hinspiel gespielt hat, glaube ich.
Das weiß nicht mal ich.
Ja.
Nein, ich kann mich nicht mehr ganz gut daran erinnern. War das nicht das Spiel,
wo sie
Mittelfeld und Abwehrpressing gespielt haben, aber sehr aggressiv und dann eben
sehr mannorientiert
auch, wo auch Barcelona davor diese lange, wegen diesem Vulkan, diese lange Busreise hatte, oder?
Ja,
Ja, genau.
Relativ mannorientiert oder raumorientierte, mannorientierte Raumdeckung, könnte man sagen. Also so ein bisschen wie Bielsa.
Ja, jetzt
relativ klare Zuordnung.
Ja, wir kommen ein bisschen ab jetzt vom Thema eigentlich.
Ja. Nee, wo waren wir denn gerade?
Um mal wieder auf die falschen 9 zurückzukommen, jetzt kurz.
Ja.
Die Frage, wir haben jetzt behandelt, warum man Ballbesitz für den falschen 9 so wichtig ist und warum Konterteams das relativ schwer spielen können.
Ja.
Jetzt ist dann die Frage, welche Teams sollten mit einer falschen 9 spielen und auch welche Spieler könnten diesen Spielertyp passen. Wir hatten ja Barca, haben wir jetzt ja schon abgehandelt, natürlich als Paradebeispiel. Die Bayern hatten wir auch kurz angeschnitten. Welche anderen Teams könnten deiner Meinung nach, Martin, dann mit so einer Taktik spielen?
Da müssen wir natürlich erstmal klären, über welche falschen 9 wir reden. Also René hat ja den Artikel gemacht mit den Varianten der in Anführungszeichen falschen 9 oder der modernen 9. Es werden ja viele Sachen als falsche 9 bezeichnet. Ich glaube,
die. Ja, der fluiden 9, weil sie einfach diese Position nicht mehr gehalten wird. Im normalen Fall, ich habe die fluide 9 genannt mit diesen unterschiedlichen Variationen, den Spielnachen, umschaltend und ähnliches.
Ja, also ich denke mit die tiefe spielmachende 9, die Messi spielt, die kommt wahrscheinlich den wenigsten Teams noch zugute, aber ich glaube, die zum Beispiel die ausweichende Neuen, die könnten viele spielen, also Arsenal macht es gerade, indem Gervinho die nominelle Spitze ist, der aber bei Ballbesitz dann nach rechts geht und entweder auf dem rechten Flügel rumturnt oder versucht in die rechte Schnittstelle der Viererkette zu gehen, also zwischen linken Innenverteidiger und Linksverteidiger, während dann Podolski von links nachrückt, also sie haben dann quasi eine Pendelbewegung, schieben den Sturm von links nach rechts im laufenden Angriff. Da geht das gut, ja, Arsenal auch ballbesitzorientiert und können dann halt, haben eine ähnliche Situation wie Barcelona im 4-3-3, dass sie quasi zwei Halbstürmer haben, die in die Spitze gehen können und Cazorla dahinter in den Halbräumen und Ramsey halb rechts, von rechts, der auch in die Zehnerräume geht, bisschen wie Iniesta. Also so könnten das, glaube ich, relativ viele Teams machen. Ich hatte in dem angesprochenen Artikel gemeint, dass sogar Gomez falsche 9 spielen könnte, wenn er eben nicht in die Tiefe geht, also Gomez ist halt kein Zwischenraumspieler, der zwischen den Linien irgendwie da den Ball behandeln kann, wo wir auch schon den ersten Punkt haben. Also man muss natürlich, gerade wenn man in die Tiefe geht als falsche 9, wenn man tiefe spielmachende 9 ist, dann muss man einfach beweglich sein, sonst verliert man in den Zwischenräumen natürlich dauernd den Ball. Und selbst ein Stürmer wie Gomez könnte, glaube ich, wenn er nach außen ausweicht und dann versucht, eben diagonal von außen wiederum in die Mitte zu gehen, quasi Anlauf nimmt und dann in die Mitte geht, könnte das auch machen, aber Voraussetzung ist auch dann, denke ich, der Ballbesitz, denn wenn er das wenn man eine Mannschaft ist, die schnell vorne spielt, dann ist es besonders schnell nach vorne spielt. Eine Mannschaft, die schnell nach vorne spielt, hat in einem Angriff nur ganz wenige Sekundenbruchteile, wo sie durchbrechen kann. Ja, darauf basiert ja das Spiel dann, wenn man sich Hannover anguckt, dass immer in dem Sekundenbruchteil, wo gerade die Lücke offen ist, das dann direkt durchgespielt wird. Und das, da kann der Stürmer sich natürlich nicht die Zeit nehmen, da irgendwie Anlauf zu nehmen, weil das dann vom Timing her mega schwer wird. Dann muss er in der Position schon sein. Aber wenn man eben mehr Zeit hat, sich die Lücken herauszuarbeiten, das ist auch nochmal ein Punkt, warum das nur bei Ballbesitzteams geht, kann man eben verschiedene Ausweichbewegungen machen und Räume eher flexibel mit Geschwindigkeitsvorteil besetzen, weil man auch einfach die Zeit hat, sich die Situation zurechtzulegen und nicht immer durchspielen muss, sobald sich was ergibt, sondern man hat auch Zeit, sich den ganzen Spielzug zurechtzulegen, kann den Ball erstmal zirkulieren lassen und dann in einem bestimmten Moment nach vorne spielen.
Ja, aber denkst du, dass wirklich keiner mit dieser tiefen Spielmacht neu spielen könnte, also nur Barcelona?
Schwierig zu sagen. Es ist natürlich auch so, dass das sehr vom Gegner abhängt dann. Also wir sagen, auf Ballbesitz fokussiert, aber wenn der Gegner irgendwie mit zwei Fünferketten am eigenen Strafraum steht, dann spielt jeder auf Ballbesitz fokussiert. Das muss man ja auch sagen. Und da ist dann natürlich die Frage, wer in solchen Situationen dann das machen könnte. Damit hast du dich ein bisschen mehr beschäftigt. Sag du mal.
Ja, also ich weiß nicht. Ich würde auch sagen, das ist dann also wie du sagst, so ein kontextueller Ballbesitz statt im spielphilosophischen, das ist natürlich ein Aspekt, aber das kann man ja nicht im Vorfeld planen. Das kann man vielleicht planen, wenn man gegen Stoke spielt, aber
Ja, immerhin.
Ja, da hast du andere Probleme, glaube ich, also als eine Mannschaft, die nicht Barcelona ist. Aber eine Idee wäre es vielleicht bei Bayern, wenn eben, die haben jetzt drei Mittelfeldspieler, das heißt, die könnten theoretisch vielleicht einen wie Robben vorne hinbringen, der auch so ein Zwischenspieler ist, oder auch Thomas Müller. Ist halt die Frage, was genau bringt sich das, aber also so Mannschaften, die sehr stark am Mittelfeld festen, das ist ja gegen Bayern, hat das schon ein paar Mal gut geklappt in den letzten Jahren. So ab Mittelfeld Abwehrpressing, mehr Mittelfeld eigentlich. Vielleicht wäre da wirklich ja eben einer wie Robben gut. Da müsste man dann sehen, wie er in das Spiel der Mannschaft hineinpasst, in dieses Kombinationsspiel. Aber ich könnte mir vorstellen, die Bayern könnten das vielleicht auch Real gegen tiefstehende Gegner, wobei es mir bei denen vorkommt, als ob die Gegner gegen die doch ein bisschen mehr mitspielen als gegen Barcelona. Vielleicht auch mitspielen können. Die haben auch sehr hohe
Besitzwerte.
Ja, aber auch ein bisschen mehr mitspielen können, eben weil die nicht von Xavi und Iniesta und Messi total nach hinten gedrängt werden und auch nicht nur durch diese zwei sehr hohen Außenverteidiger und auch ja, viele andere eine kleine Sachen. Aber Real wäre trotzdem eine Möglichkeit. Und ja, ich beobachte auch die Entwicklung von Chelsea in den nächsten Jahren. Also die haben vom Spielermaterial doch, die könnten eben durch dieses eben mit einem, ich weiß nicht, es heißt ja, dass Di Matteo bei dem kleinsten Misserfolg durch Guardiola ersetzt werden soll von Abramovich, dass das ein Plan ist, dass quasi die Mannschaft, die jetzt gekauft wurde, das ist quasi Vorbereitung auf Guardiola. Gerüchte, aber es wäre interessant, denn die haben jetzt nur einen Stürmer im Kader, einen wirklichen Mittelstürmer.
Ja.
Das ist Torres,
der aber auch nicht unumstritten ist. Ich würde sagen, Torres spielt ziemlich falsch eigentlich. Er weicht sehr viel aus, spielt sehr viel.
Aber er spielt nicht, er ist nicht spielmachend.
Nee.
Schon gar nicht tief.
Kombinationsstürmer, Ausweichstürmer, teilweise
genau, Dribbelstürmer. Ja. Auch wenn ein bisschen die Dynamik abhanden gekommen ist, wegen diesen zwei Knieoperationen 2010, glaube ich, war das.
Ich finde, das sieht auf wieder jeden besser aus.
Ja, da muss man abwarten.
Egal.
Vom Mittelfeld her. Und eben, wenn Pep kommen sollte, oder auch, mir gefällt auch eigentlich, was man mit Di Matteo teilweise in Ansätzen spielen lässt. Vielleicht wären die irgendwann mal ein Kandidat. Manchester United, gegen die wird auch teilweise sehr tief verteidigt. Die könnten auch, wer weiß, mit Kagawa, auch wenn das nicht seine Idealposition ist.
Aber ja, von Persie auch, oder?
Von Persie auch. Ich glaube, der hat das bei Arsenal auch kurzzeitig gespielt, hat aber nicht ganz so toll geklappt, weswegen er dann eher ein bisschen klassischer wurde, wieder.
Ja. Er hat so, also Van Persie war meistens hohe Spielmachende Neun, würde ich sagen. Also ist eher kurzzeitig zurückgefallen und hat dann Spiel gemacht und sich wieder in die Spitze gebracht. Also hat sich ganz extrem gemacht. Ja, wie Ibrahimovic eher. Oder Lewandowski auch. Flop hat mal gesagt, vor dem Rückspiel gegen Arsenal war es, glaube ich, letzte Saison, meinte Klopp mal, dass er kaum einen oder keinen Stürmer kennt, der so gut wie. Das ist so gut wie Van Persie versteht, sich im Spielaufbau tief einzuschalten und trotzdem immer in den richtigen Moment in der Spitze zu sein. Also das ist ja auch so eine Kernkompetenz der falschen Neuen. Also wäre das sicher nicht eine Option. Und dann hat Manu ja auch noch Kagawa und Rooney, beide auch so ähnlich spielen können. Ne? Wobei genau, die beide eher falsche Zehen sind, aber...
Ja, die haben auch, die haben eben drei Spieler spielen können und die haben dann auch, die könnten so eine 4-3-3-Raute spielen. Dann hätten sie vorne zum Beispiel, ich finde auch Nani könnte mal als Stürmer spielen, also so ein Halbstürmer, Flügelstürmer, wie es auch Pedro und Villa sind. Ja. Bei Barcelona. Dann haben Welbeck sie auch mit Welbeck einen Spieler, der das kann, genau. Ja. Van Persie kann das auch, Rooney kann das. Das Kagawa würde ich ihn nicht ganz auf der Position sehen, aber der ist so anpassungsfähig. Ich glaube, da könnte es auch früher oder später. Das heißt, die haben da vom Spielermaterial. Und auch eben vom Kontext her hätten die da die Möglichkeit dazu. Arsenal hast du schon erwähnt, City.
Zu Menu will ich noch kurz nachlegen. Also erstmal, du hast 4-3-3-Raute gesagt. Erklär das vielleicht mal kurz. Oder soll ich?
Erklär du.
Ja, also ich nenne es gerne das abkippende 4-3-3. Also einfach das Barca 4-3-3, das dann offensiv quasi eine Raute ist, da ja Messi im Grunde auf die Zehnerposition zurückkippt. Und die Außenspieler gegebenenfalls einrücken, damit hat man ja eine Rautenanordnung einfach. Also im Grunde ist das ja so eine Art Formationswechsel, beziehungsweise man begibt sich zwischen die Formation von Raute und 4-3-3. 4-3-3 Raute. Auf Menü komme ich, glaube ich, später nochmal zurück und schlage einen Bogen woanders hin. City hast du gerade angesprochen. Eher nicht so der Stil, ne?
Tevez spielt zwar, der geht mit nach hinten, aber das ist eigentlich eher so eine Art Pellbock für so Kurzpässe und einer, der einfach sehr viel hinten hilft. Also, ja, ist ein Spieler, der mir sehr gefällt, wie er spielt. Auch Aguero, obwohl er technisch so stark ist, ich finde nicht, dass er das irgendwie spielen könnte. Ich weiß nicht,
wie sie einfach
nicht von den Bewegungen her, ne?
Die Tiefe, ne?
Auf die Flügel her.
Ja, auf die Flügel her und in die Schnittstellen.
Die Spitze orientiert generell. Und zu Mitspielern auch, also dass sie quasi kurz, schnell kombinieren, aber so ein strategisches Aufbauspiel, dass er sich da mit einschaltet, das sehe ich eher nicht bei ihm. Manchester United hat auch gegen Newcastle noch vor kurzem mit Raute gespielt vorne.
Aguero ist aber...
Rooney und Kagawa halbrechts, also Moment, United jetzt wieder.
Aguero ist, finde ich, der perfekte Außenspieler für eine 4-3-3-Raute.
Ja. Ein Bekannter von mir ist ein riesiger Barcelona-Fan. Und dessen innigster Wunsch, glaube ich, ist es, Aguero im Kader zu haben. Also eben auf dieser Halbposition quasi, dieser Flügel-Mittelstürmerposition. Auch wenn sie jetzt breiter agieren, wobei sich das wieder unter Tite zurückentwickeln könnte zu dieser engeren Formation. Aber eben wie es Eto'o Henry gespielt haben, diese 1, 2, 3, 4 Spiele, wie beim 2-6. Das wäre durchaus interessant. Also Aguero würde ich auch zutun, dass er ganz bald spielt. Wir hat sich auch anpassen können. Mhm. Und dem hätten das, glaube ich, noch weniger Leute zugetraut. Also ja, Aguero ist ein Spieler, der zwar in so einen 4-3 passt, aber nicht als tiefes Spiel machen, 9. Aber eben Manchester United, die haben das mit Rooney quasi gemacht, wobei Rooney eben nicht als falsche 9 gespielt hat, sondern es war eine wirkliche Raute. Aber vom Spielmaterial könnten sie auch diese abkippende Raute, wie du das sagst, also ein 4-3-3-Spiel mit falscher 9.
Abkippendes 4-3-3.
Das würde ich hinzutun. Ja, aber sie haben jetzt eine Raute gespielt, eine normale, gegen Newcastle und auch 3-0
gewonnen. Normal fand ich die nicht.
Ja, ich habe das, also so normal, es war eine Raute einfach. Es war keine 4-3-3, das situativ zur Raute wird, aber es normal, nichts ist normal. Jede Mannschaft hat ihre eigenen Synergien und jeder Trainer seinen eigenen kleinen Varianten, also. Was fandest
du denn nochmal? Eine kleine Frage hier noch, wobei ich jetzt hier zugeben muss, das ist jetzt nicht, die Frage entstammt nicht von mir, sondern von unserem Freund und Kollegen Christoph Fetzer von Lola1TV, beziehungsweise ist keine Frage mehr, eine Anmerkung. Wie seht ihr das Reus mit dieser Rolle, ob er diese Rolle nicht spielen könnte?
Dahin wollte ich jetzt über Manchester United nochmal kommen, weil ich denke, ManU hat eine relativ ähnliche Kaderstruktur, könnte man sagen, wie die deutsche Nationalmannschaft. Oder auf jeden Fall haben sie auch viele Spieler, die eigentlich nicht so richtige Mittelstürmer sind, eher hängende Spitze oder Zehner, aber auch viel in die Spitze hineingehen können. Also genau das Umgekehrte von der falschen Neun, dass man vorne ist und in die Tiefe geht, sondern man dreht es eher um, also eher falsche Zehn, wie Rooney, wie Kagawa vor allem. Und ich denke, da hat die deutsche Nationalmannschaft und auch Manchester United ähnliches Potenzial, dass man so spielen könnte, dass man eben zwei Spieler quasi zwischen falscher 9 und falscher 10 positioniert, also je nach Situation, und dass eben zwei Spieler, die in der Spitze sind, sehr tief kommen können, beide aber auch aus der zwischen den Linien agieren können und steil in die Spitze gehen können, also quasi eine doppelfalsche 10. Das sehe ich in der Nationalmannschaft entweder mit Reus oder Müller, eher mit Reus oder Özil, denke ich, könnte besser klappen, dann Müller eher als falscher Flügelspieler quasi, der dann von außen in die Spitze geht. Das fände ich eine sehr interessante Variante. Kennst du, René, irgendeine Mannschaft, die das mal so ähnlich gespielt hat, quasi mit zwei Nicht-Stürmern in der Spitze? In
einem, also ohne Mittelstürmer und mit zwei Nicht-Stürmern in der Spitze.
Ja.
Müsste ich wirklich ein bisschen überlegen. Aber
Das ist ja am ehesten, also am ehesten ist das natürlich, hat das natürlich Barcelona im 3-3-4 gemacht mit Messi und Fabregas einfach, ne?
Ja, also ja, das
quasi Fabregas, ja, das falsche 10, Messi falsche 9, das ist ungefähr das Konzept.
Ja. Ja, das natürlich, aber Barcelona ist halt immer ein eigenes Kapitel. Also ich dachte, du meinst so historisch in den letzten 20, 30 Jahren, da müsste ich mal
Ja,
überlegen, ob es das gibt.
war auch eher so gemeint.
Ja, ich wüsste eigentlich nicht, weil es war ja eigentlich immer dieses Prädominante, dass man einen Mittelstürmer hat. Also zum Beispiel gab es ja in den 80ern, gab es ja eigentlich nicht wirklich eine falsche Neun. Ich meine, über Serginho wird gesagt, dass er das sehr modern gespielt hat, aber da ist unser Brasilien-Experte Tim jetzt nicht da und ich habe 82er, also ich habe da nicht so auf Serginho geachtet, müsste ja so wie ein ausweichender Stürmer vorgekommen und nicht wie so eine spielmachende Neun. Und falsche Zehn, wie du gesagt hast, die klassische Zehn hat es ja immer gegeben, also überhaupt diese moderne Interpretation dieser nominellen Zehnerposition gibt es ja noch nicht, gar nicht so lang. Deswegen ist das auch eher was Neues und eben was für die Zukunft, was ich mir gut vorstellen könnte. Wobei ich dazu sagen muss, ich mag den Begriff falscher Zehn nicht, weil der ist ja bei den Engländern, die sagen doch False Ten zu Zehnern, die auf den Flügel gehen. Das heißt, die nominell im Zentrum spielen und dann immer wieder quasi horizontal spielen und nicht
Aber die hat,
vertikal, wie du es meinst.
also Michael Cox hat die doch Central Winger genannt, diese Spieler.
Nee, das sind Flügelstürmer, die in die Mitte gehen.
Nee, 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 nee. Das sind
Bist du
Zehner, die nach
sicher?
außen gehen. Ja, hundertprozentig. Jajic zum Beispiel, den wir interviewt haben.
Ja, ich weiß das, aber ich dachte, er meint doch Flügelspieler,
Nee, hundertprozentig. Also nominell, also von ihrer Art her vielleicht Flügelspieler, aber nicht von ihrem Verhalten, also nicht von ihrer Position her. Also quasi Flügelspieler, die auf der 10 eingesetzt werden, wie Jajic zum Beispiel. Manchmal spielt Kagawa auch so, etc. Also ich glaube nicht. Also ich habe noch nie False 10 irgendwie bei Son Marking gelesen zum Beispiel oder sonst wo. Du, Tobi?
Vielleicht war es auch Wilson oder so. Tobi, ja, du
Ich
bist da
auch
der
nicht.
Experte. The
False.
False 10. Tom, dieser Tom W. Football, wie ich gerade
Ich habe
gegoogelt
aber
habe.
den False 10 Block, den habe ich schon vor, den habe hab ich schon vor mehreren Jahren mal gelesen,
2010.
als ich damals diesen falschen
2010.
10-Artikel noch unter Taktikguru damals geschrieben habe.
Oh.
Damals gab es von Tom einen Blog mit dem Thema False 10, das war
Ja,
aber
genau.
2010.
Und was
Das war
war damit gemeint?
2010, da haben sie Özil gemeint, der zum Beispiel eben nach links
Genau.
ging, wie gegen England, dieses Paradetor, wo dann Müller, was haben die gemeint, diese eben horizontal, eher horizontal gespielt hat. Ja.
Ja, da müssten wir jetzt wieder in den Artikel zu modernen Varianten der 10
Ja.
schreiben. Also kannst du ja auch vertikal und horizontal interpretieren in die
Da mache ich eine
Tiefe.
Serie zu 10. Ja, ich sehe, ich habe mich
Ja.
geirrt, das gebe ich auch
In
zu.
2 Wochen SV-Spezial, die Woche der falschen 10. Übrigens, Anmerkung zu Kagawa, ich finde, der kann alle Varianten der 10er-Position spielen. Außer die klassische, alle modernen. Er kann in die Tiefe gehen, nach außen gehen, in die Spitze gehen. Manchmal macht er alles 30
Ja.
im Spiel. Und das Coole war, ich glaube, das war eins der zentralen taktischen Merkmale bei Dortmund, die immer ein bisschen übersehen wurden, dass Kagawa sich je nach Spieler, je nach Gegner unterschiedlich bewegt hat. Ich glaube, der hat da sehr, sehr genaue Anweisungen immer vom Klopp gekriegt.
Das ist
Und
ja
so
ein interessantes Thema für die falsche Zehnerwoche sozusagen,
Jo.
die wir dann als nächstes bringen werden. Wir gehen alle
Ja,
Positionen durch, einmal
aber dann müsst
Spielfeldstärke.
ihr auch was machen. Ich habe jetzt alles alleine gemacht diese Woche. Also.
Wir wurden ja auch nicht eingeweiht im Vorhinein,
Ach, doch,
muss
doch.
man ja
Ich habe das
sagen.
schon seit 2, 3 Wochen oder seit 4 Wochen, seitdem ich das geplant habe, aber ich euch doch dazu. Habe auch gesagt, ob eine Spielanalyse, also es kommt eine Spielanalyse zu Messi. Ich glaube, ein paar haben das schon mitbekommen, weil einer unserer Kollegen, ich will nicht sagen wer, aber er ist nicht da und es ist nicht mal MB. Also, ja, einer meiner Kollegen hat diesen Artikel versehentlich veröffentlicht, auch wenn er nicht ganz fertig war. Da sind jetzt noch 1000 Wörter dazugekommen, schätze ich. Oder vielleicht 10.000, ich weiß nicht so genau. Ja, auf jeden Fall, das ist einfach
Falsche
was Cooles.
10.000.
Ja, genau. Ach ja, du hattest recht, falsche 10 habe ich mal benutzt, eben für Favegas. Ich glaube, du hast da den Begriff her. Und
Dieses kann sein,
stimmt,
ja.
dieser Tom Williams hat das verwendet für diese falsche 10, also dass die horizontal spielt, aber Zonal Marking hat das verwendet, dieses Central Wingers eben als, ja, zentrale Spieler, die auf Flügel gehen. Also da habe ich einen Denkfehler gehabt wegen Tom Williams, da hast du recht. Und was ich noch sagen wollte, ich habe sehr viel zu Gladbach gemacht in der letzten Saison, Analysen und ähnliches. die mir sehr gefallen haben, wie die gespielt haben. Und da ist ja Reus erst rechts gewesen auf dem Flügel, rechts auch mal links. Ja. Die haben auch mal verkehrt gespielt. Und später ist er nach vorne gegangen und die ersten ein, zwei Spiele war dann nicht ganz so toll. Da gab es auch Kritik daran. Und ich meinte, ja, vielleicht will eben Favre eine falsche 9 installieren. Weil sie spielen zwar vertikal Fußball im Umschaltmoment, wenn es möglich ist, aber wenn es nicht möglich ist, haben sie und spielen auch jetzt, aber eher letztes Jahr, ein sehr ruhiges und sicheres Ballbesitzspiel. Und ich dachte mir eben wegen dem Bild vielleicht durch die falsche 9, weil sie auch nicht so viele kreative Spieler gehabt haben und auch jetzt nicht haben, eben Reus nach hinten ziehen und ihn nutzen. Und da gab es auch Spiele, da hatte er eine identische Heatmap zu Messi. Aber er war keine falsche 9, weil Gladbach auch tiefer stand. Das heißt, genau. er war auf dem Platz, zwar von der Heatmap, gleich wie Messi, hat aber relativ zu seiner Mannschaftsposition höher gespielt. Und jetzt wäre es interessant, ob nicht nur Ballbesitz eine Vorgabe ist, sondern dass man die Möglichkeit hat, Ballbesitz im zweiten Drittel zu spielen von den Spielern her. Weil ins erste Drittel lässt sich Messi ja auch nicht fahren. Ich glaube, das habe ich auch irgendwo angeschnitten, dass das darum nicht gemacht wird, weil man quasi diesen zusätzlichen Spieler, diese zusätzliche Anspielstation durch den Antizipationstorhüter eben durch Waldes besitzt. Der ja einfach, den kann man nicht decken. Ein Torhüter, da kann man keinen Mann abstellen, der sich hinstellt. Man kann ihn zwar pressen, aber dann im Endeffekt positionieren sich die Innenverteidiger ein bisschen höher und spielen dann ein bisschen öfter zu ihm zurück. Das heißt, ins erste Drittel lässt sich Messi sehr selten fallen. Wenn er es tut, dann gehen sowohl Fabregas als auch Xavi, wenn beide spielen, wie es ja dieses Jahr ein paar Mal der Fall war, gehen beide nach vorne oder zumindest auf die Flügel oder höher, öffnen ihm die Räume. Also er übernimmt dann einfach die Position des Achters, Sechsers. Im ersten Drittel gibt es das nicht. Und ich wollte einfach nur mal fragen, denkt ihr, dass man auch die Spieler haben muss, dass man im zweiten Drittel den Ballbesitz halten muss und dass Reus eventuell, beziehungsweise Favre, daran gescheitert ist, dass sie diese Spieler nicht hatten?
Das wäre dann quasi, ist Favre schon gescheitert?
Nee, mit der falschen 9, mit der Installation der falschen 9, dieser tiefen Spielmacher der 9 gescheitert. Ich denke nämlich, hätte sie durchaus wegen des Spielermaterials, hätte das gerne gehabt, aber er hat dann selbst gesehen, nee, das geht ja nicht, weil wir so tief den Ballbesitz haben.
Ja. Denkst du, das ist eine Voraussetzung? Reus dann ja quasi als
hohe
Spielmacher,
vertikal. Aber eigentlich eher umschaltend, weil sobald die das Mittelfeld des Gegners überwunden haben, ging es so schnell wie möglich. Mhm. Weil wenn man Ibrahimovic sieht, der stoppt sich dann den Ball, macht einen Übersteiger, guckt, Schild. Spielt den Pass. Schild. Also da geht das doch eher horizontaler, ja.
Ibrahimovic halt. Schild noch.
Eben.
Chillt,
genau.
Spielt dann Pass in den Gegners Fuß. Oder schießt ihn rein aus 80 Metern. Ich muss gerade nachdenken, wie Sau über Reus, weil Reus ist so ein vielfältiger Spieler irgendwie. Mit seinem Abschluss, mit seinem Vorwärtsspiel, mit seinem Kombinationsspiel, mit seinen Dribblings und teilweise dann doch mit technischen Schwächen wieder. Also Reus ist ja kein Spielmacher, sondern ist ja einer, der steil geht. Ich glaube auch, dass Reus deswegen momentan nicht mehr Zehner spielt bei Dortmund, weil er eben dieses eine Stückchen Flexibilität von Kagawa nicht besitzt, dass er eben auch in die Tiefe geht und den Ball dort verarbeitet. Also das konnte dann Kagawa in einigen Situationen dann immer noch einen zusätzlichen Mann ins Mittelfeld zu bringen, und das hat Reus anfangs auch gemacht, dann hat er es nicht mehr gemacht, dann hat Dortmund Probleme gekriegt, dann spielt er auf dem Flügel. Wäre interessant, deswegen wäre es, glaube ich, besonders interessant, ihn mit Özil als doppelte falsche 10 aufzustellen, wo Özil diese Rolle übernehmen kann und dann eben Reus in diesen Momenten ein bisschen mehr als Stürmer agieren kann, während der dann in anderen Momenten, wenn der Gegner tiefer steht, ein bisschen mehr Zwischenraum zwischen den Nierenspieler sein kann und ein bisschen nach außen gehen kann. Das ist alles so kompliziert. Worüber reden wir eigentlich gerade? Worauf wollen wir gerade hinaus?
Weil du sagst,
ich versuche gerade auf fünf Sachen gleichzeitig zu denken.
Ja. Was? Diese zwei vertikalen Zehner.
Ja.
Hat das nicht in gewisser Weise Barcelona mit diesem jetzt unter Tito und auch teilweise unter Guardiola, dass die Achter quasi die Stürmerposition besetzen und sich fallen lassen. Ich habe es dir, glaube ich, mal erzählt. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo erwähnt habe. Ich glaube, jetzt beim Pep-Artikel kommt das kurz. Sie haben mit Tito verstärkt einen Auslöser von Positionstauschen, ja. Täuschen mit Messi im Spiel. Das heißt, wenn Xavi den Ball erhält, lässt sich Messi fallen und Fabregas geht nach vorne. Und teilweise hat das auch so gemacht, wenn Fabregas den Ball erhält, geht sogar Xavi nach vorne. Wodurch ja sowohl Xavi als auch Fabregas vertikal agieren. Dadurch besetzt man das Sturmzentrum flexibel, hat man eine gewisse Dynamik drinnen, öffnet Räume. Also das ginge ja schon in diese Richtung. Oder
ja, aber
ich meine, jetzt da gibt es noch wen davor.
Das ist nochmal deutlich anders. Das von der Grundposition
aber das, das Grundprinzip, dass zwei Spieler nach vorne gehen, das, auf das beziehe ich mich. Und ich finde einfach, finde diese Grundgedanken sehr interessant. Also ich glaube wirklich, dass eben, dass das in Zukunft eine sehr interessante
Möglichkeit wäre. Oder je länger ich gerade drüber nachdenke, ja, umso mehr Potenzial.
Umso schöner also, ist es.
Umso schöner ist es. Also ja. wir schreiben Löw mal einen Brief, dass wir bitte mal Reus und Özil zusammen im Zentrum sehen wollen. Also die haben es ja schon ansatzweise gegen Griechenland so und vorher vor allem in einer kurzen Phase gegen die Schweiz haben sie so gespielt. Da war Özil aber nominell rechter Flügelspieler und hat halt sehr viel im Zentrum agiert. Und Reus und Özil haben dann eben zusammen aus dem Zentrum, also so aus dem rechten Halbraum, im rechten Halbraum haben die sich so sehr viel ergänzt. Also quasi nach rechts gezogene Doppelzehen quasi. Und dann war Klose noch vorne.
Ja, okay.
Wenn man dieses Konstrukt halt weiter in die Mitte zieht und dafür Müller nach rechts setzt für Klose, wäre halt dann, da würden nochmal andere Sachen passieren. Dann.
Also es dauert nicht mehr lang, Tobi. Ich weiß, du willst diesen Sprung sehen. Ein paar Sachen sind mir noch zu dieser doppelten. Du kennst doch die polnische Nationalmannschaft 82. Du weißt doch, dass die ziemlich gut gespielt haben.
78
oder 82. Ja, du hast ja, zumindest natürlich irgendwo mal gelesen, dass die gut waren.
Ehrlich gesagt nicht.
Was?
Hör ich gerade das erste Mal.
Dänemark? Dänemark? So in den 90ern mit Laudrup?
Ja.
Dänemark hatte Laudrup und Elkjær vorne. Ich glaube, das war 86. Das
Michael. Heißt,
Laudrup als Hängender, ja, und Elkjær, der auch auf dem Flügel spielen kann, da war zwar ein Arbeitstier, der war auch Flügelspieler und alles. Das heißt, die hatten die zwei ganz vorne. Und die Polen hatten Smolarek und Boniek vorne. Ich glaube, du müsstest Boniek zumindest ungefähr von seinem Profil kennen.
Ja, kenne ich.
Und Smolarek, soweit ich weiß, konnte der hängen spielen, Mittelstürmer, Außen, Mittelfeld. Und auch offensives Mittelfeld. Das heißt,
der würde auch in dieses. Ist das der Vater
von Abby? Ich glaube, das ist. Ja, ich glaube, das ist sein Vater.
Ja, das ist
sein Vater. Das war ein sehr kompletter Spieler. Das heißt, die beiden haben ganz vorne gespielt bei Polen damals. Das wären. Also, diese Mannschaft müsste man sich ansehen.
Mhm.
Dann eventuell würden die in dieses Schema passen. Aber. Ja, Frankreich 98 hatte Guivarch vorne. Da auch sehr kritisiert wird, wie auch Serginho 82 bei Brasilien. Und dahinter Djokaj von Zidane, müsste man sich auch genauer ansehen, ob sie Vorläufer dieser Idee sein könnten.
Aber also, hat Frankreich in der Phase nicht mehr so 4-2-2-2 gespielt?
Ich glaube 2000 dann, oder? Ach, das weiß ich gar nicht. Da müsste man auch wieder. Das müsste man sich genauer ansehen.
Also wenn Guirach vorne war, dann ist er auf jeden Fall doch noch ein normaler Stürmer vor dieser Konstruktion.
Ja, aber als Vorläufer
einer Grundidee. Das ist dann ja nochmal wesentlich anderes, oder?
Natürlich, aber als Vorläufer einer Grundidee, dass man zwei zentrale offensive Spieler hat, die nach vorne gehen. Ich habe ja bereits am Anfang oder zu Beginn des Podcasts ausgeführt, dass es eben diese klassische 10 ist ja erst seit den 90ern am Aussterben, ist jetzt ausgestorben und dieses, dass man ohne Stürmer spielt, gibt es ja auch noch nicht so lange. Das eigentlich auch erst seit Totti und eben ganz früher, was ja logisch war, wenn man von vorne hat, dass sich da wer fallen lässt. Ja, das sind diese.
Also meine auch nicht ohne Stürmer dann, sondern.
Eben, aber diese Grundaspekte, dass ein Zehner nach vorne geht, ja, da sind wir eben, da ist mir eben Frankreich 98 eingefallen. Und eben Dänemark müsste man sich ansehen, 86 mit Laudrup und Elkjær als Doppelsturm.
Wer ist denn Elkjær? Laudrup. Den kenne ich nicht, den zweiten.
Elkjær. Elkjær.
Ja, Laudrup
kennt ich. 84, ja. Elke Larsen hat 84 bei Hellas Verona. Die sind Meister geworden in der stärksten Liga der Welt damals. Ja. Und er war quasi alleine dafür verantwortlich, so ähnlich wie Maradona bei Neapel.
Okay, krass.
Okay.
Und das ich glaube, ich habe letztes Mal irgendwelche alten, also ich habe alte Dänemark-Spiele gefunden. Ich glaube, ich kann mir demnächst mal welche angucken.
Okay, ja, und eben bei Polen, Boniek und Smolarek. Das wird ihm einfallen, ja. Vielleicht machen wir da einen Podcast dazu. Jetzt sind wir schon, glaube ich, hübsch bei einer
Zeit. Wir sind abschließendes
fast durch.
Oder okay, als diesen Themenkomplex, den wir gerade angefangen haben. Wer redet jetzt gerade?
Ich rede mal, sag,
schließ
mal ab und dann mache ich eine schöne Abmoderation.
Ja, nee, ich wollt noch sagen, also dass diese falsche 10, also wir sind jetzt von der falschen 9 zur falschen 10 gekommen und vielleicht entwickelt sich ja der Fußball auch dahin. Ich denke, die falsche 10 ist irgendwo, also oder die doppelte falsche 10 ist irgendwo die logische Schlussfolgerung daraus, weil man eben diese Zwischenraumbewegungen hat, in die Spitze gehen kann mit Anlauf, sogar aus der Mitte heraus, nicht das nicht von außen machen können, da hat man noch weniger Weg, kann auch flexibel auf Konter spielen, also hat im Grunde die relativ gut, finde ich, die Vorteile von klassischer und falscher 9 irgendwie kombiniert und kann das sehr flexibel anpassen. Und deswegen ist das dann vielleicht wirklich das nächste SV-Spezial, was es gibt, irgendwann.
Vielleicht, wer weiß es schon, ja.
10 Jahre.
SV ist jung, es wird noch viele SV-Spezials geben. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euch, für das lehrreiche Gespräch, auch wenn ich mich selber nicht so einschalten konnte.
Du bist der Moderator, du darfst
ich einfach mal einfach reden heute. Lassen. Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir hören uns wieder. Die letzten Teile der falschen neuen Woche folgen noch. Gibt es da einen Zeitplan, René? Oder?
Eigentlich sollte jeden Tag ein Artikel erscheinen, aber ich muss eben sehen, wie ich privat das schaffe. Ja. Wenn sich's ausgeht, geht sich's aus. Ich glaube, ich werde jetzt in den nächsten Tagen mich damit beschäftigen. Also jetzt nach diesem Podcast sind noch 3 Artikel ausstehend. Das sind jetzt eher praktische und nicht mehr theoretische Sachen. Das einmal, naja gut, Messi, die Spielanalyse ist auch ein bisschen theoretisch, ist ein sehr langer Artikel. Ich glaube nicht, dass er den Lesern gefallen wird, das sage ich jetzt ganz ehrlich.
Ich glaube, das ist richtig aber, geil, wenn auch ein bisschen unangenehm zu lesen.
Danke.
Wir werden
sehen, wie der ankommt. Dann kommt Duetto-Analyse Real Barcelona, habe ich mir schon angesehen. Duetto-Analyse England-Ungarn, habe ich das spärliche Bildmaterial des Internets zusammengekratzt. Habe eigentlich fast alles vom Spiel gesehen. Ich habe ein Video gefunden, wo nur 4 Minuten fehlen in der ersten Halbzeit. Also ist alles drinnen.
Gibt das ganze Spiel. Ich habe das ganze Spiel schon mal gesehen.
Das war aber dieses Video habe ich gesehen, da fehlen 3 Minuten, nämlich das 4-2 von England, 2 Minuten die Entstehung des Tores und das.
Lief mal auf BBC das ganze Spiel. Also ich weiß nicht, ob das Ganze war, aber es gab mal eine BBC-Übertragung mit dem Spiel
vor 1 oder 2 Jahren. Da fehlt das, die habe ich gefunden.
Genau,
da
die erste, okay, alles
klar. Da fehlt das Tor, das wurde aber nachträglich von einem anderen Ding, von einem anderen Video reingeschnitten. Aber es fehlt die Entstehung des Tores, das mich sehr interessiert hätte, wieso sie dieses zweite Tor bekommen haben. Ja, aber. Das Schöne ist,
das Spiel war 53. Es wird folgen.
Taktik haben sie bis heute nicht, also können wir das wohl unter Zufall einordnen, mal ganz
klar. Ungarn war da ja auch nicht so defensiv so krass, ne?
Es folgen noch die Messi-Analyse, es folgen noch 2 Spielanalysen und dann folgt die nächste Woche irgendwann. Ja. Ich bedanke mich nochmal bei allen Hörern und wir hören uns beim nächsten regulären Spielverlagerung-Podcast dann wieder mit Bundesliga, Champions League, Nationalmannschaft. Auf Wiederhören.
Tschüss. Ich habe Marmelade am Fuß. Ich dachte bis eben, das wäre Blut.